Nie verlor Swedenborg den Kontakt mit der Alltagswelt, nicht einmal mit der Materie. Er sah später ein, dass gerade sein langer Weg durch die Wissenschaften nötig war als Vorbereitung, und er erkannte, wie weit ihn seine eigenen Pläne und Theorien geführt hatten, eben zu weit, wie sich bei seinen anatomischen Studien gezeigt hatte. Gerade seine Fähigkeit, das Begrenzte und Einfache im Auge zu behalten und sich zugleich mit den höchsten geistigen Wahrheiten zu beschäftigen, machen seine Qualität als lebendiger Mystiker aus. Das Hier und Dort, dies und das, ich und du, das alles bildet ein Ganzes. Die Einheit der Dinge ist die allgegenwärtige, allem zugrunde liegende Wirklichkeit. Sie ist das Leben und, viel persönlicher, das Menschliche. Indem Swedenborg das hervorhebt, steht er wiederum im Hier und Jetzt in der Realität. Dem Himmel sei Dank, dass Gott menschlich und damit verständlich ist. Darin liegt die wesentliche Bedeutung der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Ob man nun Gott lieber in der Ferne sieht oder seine Nähe spüren möchte, beiden Bedürfnissen werden Swedenborgs Beschreibungen gerecht. Das Entfernteste ist zugleich das Nächste. Beides ist das Gleiche. Eine entscheidende Frage: Wer wird Swedenborgs Meinung nach gerettet? Übertragen wir die altertümliche Vorstellung vom gerettet werden in einen zeitgemäßen Kontext, so erfährt, wer gerettet wird, eine Erweiterung seines Daseins. Das Leben der Verdammten aber wird eingeschränkt, sie werden ausgeschlossen. Swedenborg beantwortet die Frage großzügiger als die meisten Weltreligionen. Alle die werden gerettet, die das ihnen bekannte und bewusste Gute tun. Das bringt Suchen und Kämpfe mit sich, denn für die meisten Menschen bedeutet Gut nicht eine Rezeptsammlung, nach der man sich richten kann. Es gleicht mehr dem Einsatz, den man unternimmt, wenn man einem Freund helfen möchte und versucht, seine Probleme zu verstehen. Denn was ist wirklich gut für ihn? Wenn Swedenborg sagt, dass gerettet wird, wer nach seiner Kenntnis des Guten handelt, so stellt ihn das hinein in die Gemeinschaft der universalen Religion. Diese universale Kirche wird von allen Menschen gebildet, die nach dem Guten handeln, das sie kennen. Und Swedenborg sah sie verwirklicht im Himmel, als Kirche des neuen Jerusalem. Dabei muss beachtet werden, dass jeder Ausdruck, der sich auf den Himmel bezieht, in einem sehr weiten und umfassenden Kontext zu verstehen ist. Das neue Jerusalem ist die neue Kirche, die vom Herrn errichtet wird, wie in der Apokalypse beschrieben, Offenbarung 21, Vers 22. Sie wird Braut und Weib des Lammes sein. Ein wunderbares Bild für die Liebe, Zartheit und Vereinigung der aktiven Männlichkeit Gottes und der empfangenen Weiblichkeit der Kirche. Ein menschliches und doch heiliges Verhältnis. In dieser Vorstellung sind Assoziationen enthalten, die wir mit Liebenden verbinden, ehe sie eins sind, aber auch alle Schwierigkeiten und Missverständnisse, die sich zwischen ihnen ergeben können. In seiner kurzen Darstellung der Lehren der neuen Kirche führt Swedenborg die vielen Bibelabschnitte an, in denen Jerusalem offenbar nicht einfach als eine Stadt verstanden wird oder als eine Kirche im konstitutionellen Sinn.
Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird der früheren Dinge nicht mehr gedenken. Denn siehe, ich wandle Jerusalem zu einem Jubel um und sein Volk zum Frohlocken. Ich werde jubeln über Jerusalem und frohlocken über mein Volk.
Noch viele andere Abschnitte mit ähnlicher Bedeutung werden zitiert. Bei Jesaja, wie dieser Vers eben, und bei Zephania, bei Zacharia und Joel und noch vielen anderen. Diese Stellen geben ihr Geheimnis preis, wenn wir uns fragen, wer erlöst, wer gerettet wird.
Damit liegt am Tage, dass die Kirche des Herrn nicht hier oder dort ist, sondern allenthalben sowohl innerhalb als auch außerhalb der konstitutionellen Kirche, nämlich überall dort, wo man nach den Vorschriften der tätigen Liebe lebt. Daher kommt es, dass die Kirche des Herrn über den ganzen Erdkreis zerstreut und doch nur eine ist. Denn wenn das Leben die Kirche ausmacht, nicht aber die vom Leben getrennte Lehre, dann ist die Kirche eine. Macht hingegen die Lehre die Kirche aus, dann gibt es viele.
Es ist klar, Kirche besteht innerhalb und außerhalb des Christentums, überall dort, wo Menschen aus Liebe zueinander handeln. Was die Kirchen voneinander trennt, sind die verschiedenen Lehrmeinungen. Sieht man jedoch auf ihr inneres Leben, dann sind sie eins. Swedenborg verweist auf die Vielfalt der Gesellschaften im Himmel, die dennoch im Großmenschen als Einheit wirken.
Die Verschiedenheiten der Lehrsätze und Gottesdienste sind, wie gesagt, wie die Verschiedenheiten der Sinne und der Eingeweide im Menschen, welche zur Vollkommenheit des Ganzen beitragen. Die Kirche des Herrn ist über den ganzen Erdkreis verbreitet, folglich universell. Zu ihr gehören alle, die je nach ihrer Religion im Guten der Nächstenliebe gelebt haben.
Noch viele andere Abschnitte könnten erwähnt werden. So schreibt Van Dusen hier mit Hinweis auf die entsprechenden Textstellen in Swedenborgs Schriften. Diese sind aber so aussagekräftig, dass ich sie an dieser Stelle noch einfügen möchte. Zunächst aus der göttlichen Vorsehung, Band 1, Nummer 325.
Von der göttlichen Vorsehung rührt somit her, dass jeder Mensch selig werden kann und dass diejenigen selig werden, die Gott anerkennen und gewissenhaft leben. Erstens, die Anerkennung Gottes bewirkt eine Verbindung Gottes mit dem Menschen und des Menschen mit Gott. Und die Leugnung Gottes bewirkt eine Trennung. Zweitens, jeder erkennt Gott an und wird mit ihm verbunden, je nach dem Guten seines Lebens. Drittens, Gutes des Lebens oder Gutleben heißt, das Böse fliehen, weil es gegen die Religion und somit gegen Gott ist. Viertens, dies ist das Allgemeine aller Religionen, durch das jeder selig werden kann.
Und an anderer Stelle aus Himmel und Hölle Nummer 318 heißt es,
die allgemeine Meinung geht dahin, dass die außerhalb der Kirche Geborenen, die Nicht-Christen oder Heiden, die Seligkeit deshalb nicht erlangen können, weil sie das Wort nicht haben, somit nichts vom Herrn wissen und ohne den Herrn kein Heil sei. Aber auch sie werden gerettet, wie man schon deshalb wissen könnte, weil die Barmherzigkeit des Herrn allumfassend ist, das heißt, sich auf alle Menschen erstreckt. Sie werden ja auch ebenso als Menschen geboren wie die Angehörigen der Kirche, die vergleichsweise wenige sind. Und schließlich ist es nicht ihre Schuld, dass sie nichts vom Herrn wissen. Wer nur aus einer einigermaßen erleuchteten Vernunft heraus denkt, kann erkennen, dass kein Mensch für die Hölle geboren wird. Denn der Herr ist die Liebe selbst. Und seine Liebe besteht darin, alle erretten zu wollen. Daher hat er auch Vorsorge getroffen, dass alle Menschen eine Religion haben und durch sie Anerkennung des Göttlichen und ein inneres Leben. In Übereinstimmung mit der Religion leben heißt nämlich innerlich leben, da der Mensch dann seinen Blick auf das Göttliche richtet. Soweit er dies tut, blickt er nicht auf die Welt, sondern zieht sich von ihr zurück, das heißt vom weltlichen Leben, das äußerlich ist.
An einer Stelle interpretiert Swedenborg den Satz aus Exodus 20, Vers 24.
An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen.
Das Gedenken meines Namens wird dort errichtet, wo Menschen liebevoll miteinander umgehen. In einem anderen Abschnitt wieder bekräftigt Swedenborg die Notwendigkeit und Schönheit von Kontrasten und Vielfalt.
Die Beschaffenheit wird nämlich verbessert durch die Unterschiede, sofern sie mehr oder weniger Entgegengesetztes darstellen. Wer vermag nicht zu sehen, dass das Wahre seine Bestimmtheit dadurch erhält, dass es Falsches und das Gute dadurch, dass es Böses gibt? Ebenso wie das Licht dadurch, dass es Finsternis und die Wärme dadurch, dass es auch Kälte gibt. Ebenso ist es mit den geistigen Dingen der Kirche, deren Gegensätze sich auf das Böse und Falsche beziehen. Diese Gegensätze stammen jedoch nicht vom Herrn, sondern vom Menschen, der einen freien Willen hat, von dem er guten oder bösen Gebrauch machen kann, wie es sich um einen Vergleich zu brauchen mit der Finsternis und Kälte verhält, die nicht der Sonne, sondern der Erde entstammen, die sich durch ihre Umdrehungen nach und nach von der Sonne entfernt und abwendet, während doch ohne diese ihre Abwendung und Entfernung weder Tag noch Jahr, folglich kein Ding und kein Wesen auf Erden wäre.
Um zu betonen, wie wichtig die Offenheit gegenüber der Mannigfaltigkeit religiöser Formen ist, führt Swedenborg weiter an, was er gelegentlich von Engeln im Himmel hörte.
Ich habe gehört, dass Kirchen, in denen verschiedene Formen von Gutem und Wahren bestehen, den Juwelen in einer Königskrone gleichen.
Offensichtlich meint Swedenborg den Wesenskern aller Religionen, der über die Grenzen der Glaubensbekenntnisse, Nationen, Kulturen, Zeiten und Völker hinausreicht. Alle, die nach dem Guten handeln, das sie kennen, sollen erlöst werden. Und ich glaube nicht, dass solches Handeln einfach im Befolgen von Regeln besteht. Wir wissen, dass das Gute größer ist als wir selbst. Aber wir müssen es suchen und prüfen. Swedenborg hatte im 19. Jahrhundert mehr Anhänger als heute. Einige von ihnen fühlten sich gedrängt, dieser Kirche des neuen Jerusalems eine Stätte zu bereiten, eine institutionelle Form zu geben, durch die sie auf Erden begründet und verwirklicht werden könnte. Das ergab sich zum Teil aus der Ablehnung, die Swedenborg durch die etablierten Kirchen erfuhr. So entstand eine kleine protestantische Denomination, die sich mit der Zeit in einen liberalen und einen konservativen Zweig spaltete. Heute gibt es Gruppen, die Swedenborg einfach als begnadeten Menschen betrachten, bis zu solchen, die seine Schriften für ebenso heilig halten wie das Wort Gottes. Manche von ihnen nennen sich Swedenborgianer, aber Swedenborg selbst hätte es bestimmt zurückgewiesen, seinen Namen mit einer Kirche verbunden zu sehen. Er fühlte sich als Diener des Herrn. Sein Name spielte keine Rolle. Ich, Van Dusen, ich setze mich hier mit allem Respekt von den Anhängern Swedenborgs ab, die die Kirchen des neuen Jerusalems gründeten. So angemessen es ist, dass Menschen gleicher Gesinnung sich unter einem Namen zusammentun, bin ich doch überzeugt, dass in diesem Fall die meisten von ihnen das verfehlen, was Swedenborg so wichtig war, nämlich die Universalität seines Anliegens. Swedenborgianer wundern sich oft, dass die Kirche, welche die begünstigste, ja die Krone aller Kirchen sein sollte, nur ein paar kleine Gruppen hervorbringt. Vielleicht ist das eine Prüfung, vielleicht wird der Tag kommen, wo sich diese Kirche über die ganze Erde verbreitet, fragen sie. Demgegenüber teile ich mit anderen die Ansicht, dass das neue Jerusalem sehr gut fundiert und tatsächlich die größte aller Kirchen ist, eine Kirche, die sich durch die verschiedensten Kulturen, Sprachen, Glaubensbekenntnisse und Lebensstile hindurch erstreckt, als Gemeinschaft all derer, die nach dem, was sie als gut erkennen, handeln. Und ich stimme mit dem bekannten Theologen W.H. Horton überein, der der Meinung ist, dass der Anspruch der Anhänger Swedenborgs auf eine exklusive esoterische Offenbarung Swedenborgs Werk unnötigerweise von den anderen Religionsgemeinschaften abgetrennt hat. Swedenborgs Offenbarung schließt andere nicht aus. Auch wenn sie in mancher Hinsicht einzigartig ist, spricht sie doch vom Wesenskern aller Religionen. Die Kirche des Neuen Jerusalem ist bereits errichtet als Gemeinschaft all derer, die aus dem Guten wirken, das ihnen erkenntlich ist. Horton sieht in Swedenborg einen der größten und frühesten Vertreter der Ökumene, in einer Zeit, für die dieser Begriff noch unbekannt war. Aus der Sicht der eigentlichen Kirche des Neuen Jerusalem kann Swedenborg neues Licht ebenso auf jede andere Religion werfen. Weil Swedenborgs Theologie auf den Menschen konzentriert ist, auf das wesentlich Menschliche, steht sie über einzelnen Kulturen und Zeiten. Auch wenn er ein ausgesprochen westlicher Denker ist, eingebettet in christliche Tradition, gelingt ihm der Durchbruch ins Universale. Darum konnten Männer wie Suzuki, ein Zen-Buddhist, und Chetty, ein Hindu, Verbreiter der Ideen Swedenborgs werden und doch ihrer eigenen Religion treu bleiben. Sicher fällt es manchen Menschen schwer, die Universalität zu verstehen, die bei Swedenborg so entscheidend ist. Sie fühlen sich am wohlsten, wenn sie sich im sicheren Rahmen bestimmter Lehren und Gebräuche bewegen können. Das ist auch richtig für sie. Wie nahe liegt aber der Kurzschluss, ihren Weg als den einzig richtigen anzusehen? Wie viele verschiedene Gesichter, Alter, Hautfarben, Kleider und Lebensstile gibt es doch? Welche Vielfalt in der Natur selbst? Und wir lassen uns auf einen eingleisigen, richtigen Weg einengen. Nichts haben wir so nötig wie unterschiedliche Kirchen, Lehren und Traditionen, um die Mannigfaltigkeit des Menschen auszudrücken. Wenn Swedenborgs Hauptanliegen das Wesen des Guten, das Leben des Menschen ist, so schaut er durch alle unsere Maskierungen hindurch auf das eine Leben selbst. Im Himmel gibt es für die einzelnen, sehr unterschiedlichen Gesellschaften kein Problem, sich dem einen Menschen des Großmenschen einzuordnen, diesem Bilde von Gottes eigentlicher Menschlichkeit. Mannigfaltigkeit in Einheit. Kirchen und Prinzipien sind einem fortwährenden Wandel unterworfen. Doch das eine Leben, von dem sie sprechen, bleibt in Ewigkeit dasselbe. Oft wird die Frage gestellt, warum nicht auch andere Menschen diesen Weg der Erfahrung einschlagen und Swedenborg nachfolgen können. Darauf gibt es keine einfache Antwort. Er wurde wiederholt gefragt, warum sich außer ihm niemand solcher Enthüllungen und Beziehungen zu Geistern erfreue. Er antwortete, ebenso wie in den Zeiten des Alten Testaments hätte auch heute jedermann die Möglichkeit dazu. Der eigentliche Hinderungsgrund liegt nach Swedenborg darin, dass die Gesinnung der gegenwärtigen Menschheit so sinnlich sei. So dann, selbstverständlich kann nur ein Mensch, dem Gott selbst die Erlaubnis dazu gibt, über das Wesen Gottes berichten. Und schließlich ist die Qualität von Swedenborgs persönlichem Leben ein Schlüssel dafür, was ihm zu erkennen und zu erfahren gegeben wurde. Er betont auch im Rückblick auf seine eigene Entwicklung, wie gefährlich dieser Weg war. Die innersten Quellen der Seele freizulegen, ist kein leichtes Unterfangen. So empfiehlt er diese Reise niemandem, weil Wahnsinn am Wege lauern könnte. Und doch ist es der Sinn seines Werkes, dass andere Menschen Ähnliches und vielleicht noch mehr erreichen könnten, wenn ihre Lebensführung es erlauben würde. Ganz gewiss würde Swedenborg jedem Suchenden empfehlen, nach dem Guten zu handeln, das er kennt, und mit allen seinen Fragen sich an das enthüllte Wort, die Bibel, zu wenden. Er selbst fand darin so viele Antworten, dass das wirklich ein guter Rat ist. Er hoffte auch, sein Werk würde für manchen nützlich sein und verwandte den größten Teil seiner letzten Jahre darauf, seine Erfahrungen für andere zugänglich zu machen. Aus all diesen Gründen unterstütze ich, Van Dusen, die Arbeit der Swedenborg Verlage, die seine Werke publizieren. Alle aber, die seine Schriften für sakrosankt halten, sollten sich bewusst sein, dass das nicht Swedenborgs eigener Auffassung entspricht. Er betrachtet sich nur als einen Diener des Herrn, dem er behilflich war, das große Werk verständlich zu machen, das Gottes Wort ist. Swedenborg würde einen jeden Sucher unterstützen. Wirke aus dem Guten, das du weißt. Bitte, und es wird dir gegeben. Und wenn dieses Suchen mit all unseren Kräften geschieht und nicht erlahmt, dann ist es ein Geschenk des Herrn. Denn er ist es, der uns durch die Wolken unserer Missverständnisse hindurch sucht. Die zweite Ankunft ist durchaus möglich. Und wer das einmal gespürt hat, wie könnte er es je wieder vergessen? All die anderen Welten sind bereits im Keim unseres Wesens, unserer Menschlichkeit enthalten. Und in diesem Sinne haben wir Teil an allem und kommen wir her aus allem, was da existiert. In uns sind alle Welten gegenwärtig und die Unendlichkeit aller Welten sind Erscheinungsformen des einen. Und dieser eine ist ewig gegenwärtig im Leben selbst, ist der wahre Mensch.